Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht's um drei Dinge. Ich möchte wissen, wie man einen katastrophal untergriffigen Shitstorm übersteht, überlebt und gestärkt möglicherweise sogar daraus hervorgeht. Mich interessiert, wo Mut für Veränderung und bleibende Veränderung herkommt. Und ich möchte auch noch ganz philosophisch wissen, wie man sich selbst erkennt, wann man weiß, wer man selber ist und warum man diese Erkenntnis, wenn man sie dann einmal hat, auch der Welt zumuten darf oder muss oder soll. Und das alles könnte ich natürlich nicht alleine, deswegen freue ich mich, dass ich eine ganz tolle Gästin hier habe, die zufälligerweise sogar mal in Österreich ist. Warum sie da nicht so oft ist, werden wir auch natürlich noch klären. Und jetzt ist sie da und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Katie Zimmermann.
Dankeschön, liebe Barbara. Ich freue mich sehr, sehr, sehr hier zu sein. Speziell, weil ich nicht so oft da bin.
Genau. Genau. Du bist oft in Bali. Zu Bali kommen wir noch, aber ich würde gern mit einer kleinen Anekdote starten, wenn du erlaubst.
Schieß los.
Du hast in Österreich eine Karriere gemacht und warst bekannt als Fernsehmoderatorin, als Moderatorin und später dann auch noch für andere Sachen. Da komme ich noch dazu. Aber ich war, es ist schon länger als 10 Jahre her, so viel bin ich sicher. Deswegen habe ich auch noch mehr so Versatzstücke Erinnerungen. Aber ich war kurz erst bei der Wienerin als Chefredakteurin und du hast mich angerufen und mich um eine Fotostrecke gebeten, die du gerne haben wolltest. Und ich habe versucht, die rauszusuchen und bin dann auf eine Ausgabe gestoßen, die eben in dieser Zeit, in diesen Jahren veröffentlicht wurde. Und auf dieser Fotostrecke, die sehr schön war, warst du zu sehen. Du warst nackt, man hat dich von hinten gesehen und so hast dich so umgedreht. Und auf deinem Körper war mit schwarzem Stift waren Begriffe geschrieben. Und diese Begriffe waren sowas wie Bitch, Hirn amputiert, Biest. Mhm. Es waren Wörter, die einem schon wehtaten, wenn man sie auf dir gelesen hat. Aber sie waren sozusagen eine bildliche Revanche für das, was dir passiert ist. Nämlich, heute sagt man immer so gern Shitstorm auf alles, aber das war eine Kampagne gegen dich. Und ich würde dich einladen, falls du es erlaubst, dich ein bisschen daran zu erinnern, was dir heute nach so vielen Jahren durch den Kopf geht, wenn du dich an diese Wortbilder auf deinen Körper erinnerst.
Mir fällt das gar nicht so leicht, ehrlicherweise, mich da jetzt so zurückzubeamen, sag ich mal, weil, und das meine ich wirklich ganz ehrlich, das ist für mich, war das wie ein anderes Leben. Also das ist so, du sprichst, glaube ich, von einer Zeit, das muss gewesen sein 2012 oder 2013 oder so irgendwas in diese Richtung, also vorgestern. Und ich habe sehr viel von der Zeit damals, wo es diese Kampagne, diesen Shitstorm, you name it, gegeben hat, wirklich verdrängt, offensichtlich erfolgreich. Also ich weiß vieles nicht mehr. Ich bin so generell, dass wenn Dinge für mich nicht wichtig sind, dann bin ich sehr gut darin, die gibt es dann auch. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Das kann man jetzt sagen, ist gut oder schlecht. Wenn man sich an Menschen nicht mehr erinnern kann, ist es oft schlecht, mit denen man mal gesprochen hat zum Beispiel. Aber ich glaube, für solche Dinge ist es ganz gut. Und in mir kommt, wenn du das sagst, nichts auf. Also weder ein schlechtes Gefühl, noch ein gutes Gefühl, noch eine Wut oder Hass jemandem gegenüber. Also da passiert einfach in mir gar nichts. Und das ist gut eigentlich, weil wärst du nicht da, würde ich jetzt da also überhaupt nicht drauf kommen. Und es beweist mir gerade so aber in diesem Moment, dass es mir, darf man fluchen?
Ja,
also,
ja, sicher.
Verzeihung, scheißegal ist. Das war natürlich damals sicher so nicht, aber in der Zwischenzeit eben schon. Es zeigt mir einfach, ich bin da, es ist mir wirklich komplett wurscht. Also es ist mir komplett wurscht, es ist verdrängt, vergessen, verziehen. Und ich muss eigentlich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, Danke sagen, vielleicht auch in einer Art und Weise, weil all diese Dinge doch dazu geführt haben, dass ich heute extrem stark bin. Also ich würde mich als extrem gefestigte, starke Person bezeichnen, innen wie außen. Es gibt ganz wenig, das mich erschüttert, aber klar, dazu gehören solche bitteren Schmerzen, glaube ich, auch dazu, weil Wachstum ist noch nie durch Erfolg wirklich entstanden. Ja, also durch solche Dinge schon.
Ja, ich würde gern auf zwei Wörter eingehen, die du jetzt gesagt hast. Dankbarkeit und Verzeihen. Du hast jetzt noch nicht lange her in einem Instagram-Post ein bisschen so ein Recap durch dein Leben gemacht, auf Instagram natürlich. Also,
genau, begrenzte Zeichenanzahl.
Kurz und mit netten Emojis versehen. Also es klang sehr positiv und eben so, wie du jetzt auch redest, so gestärkt. Und andererseits aber war auch ein Satz drinnen, der da geheißen hat, wie ich lernte, meine Hater zu lieben. Und man muss vielleicht für die Zuhörerinnen ein bisschen auch einen Kontext setzen, warum ich mit dieser Geschichte, mit dieser Bildstrecke angefangen habe. Du hattest eine sehr medienöffentliche Trennung von deinem damaligen Freund, der hieß Roman Raffreider. Und das war ein, auch von den Medien, also damals noch nicht so stark soziale Medien, aber schon auch. Aber Medien und Social Media waren sozusagen beide Fronten gegen dich. Deswegen auch diese Wörter, die ich da vorhin erwähnt habe. Also du wurdest geslutshamed und grundsätzlich geschämt für alles, wo ich mir denke, in dieser Härte, das erzählen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, immer wieder. Auch für Journalistinnen ist es so, als Frau in der Öffentlichkeit, wenn wirst du bewertet, gerne auch abgewertet, weil wir in einer patriarchalen Welt leben und Frauen sind am allerangenehmsten, wenn sie leise sind, wenn sie schön sind und wenn sie sich wohl verhalten, damit das Patriarchat weiterhin gut arbeiten kann. Und das muss man, glaube ich, im Konnex sehen. Und ich finde das cool, dass du jetzt heute dazu nichts mehr empfindest, weil das ist natürlich auch eine Verarbeitungsarbeit, die da geleistet wurde von dir. Aber lass uns noch mal zu diesem Verzeihen gehen, weil das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen geweckt und da würde ich gern noch ein bisschen was hören von dir.
Damals war das natürlich anders. Damals habe ich viel nicht verstanden, ehrlicherweise. Ich bin generell ein sehr offener Mensch in allen Belangen. Also ich bin neugierig, offen, leicht, also Leichtigkeit, ja, meine ich damit, großdenkend, offen. Also ich war immer dieser Luftikus, glaube ich, in vielen Dingen. Und das war auch nicht immer gut, denn ich habe zu vielem Ja gesagt, ich habe viel ausprobiert, ich habe viel gemacht. Ich meine, ich bin ein Mensch der Extreme in mir drinnen. Das heißt, ich war im Hospiz, ich habe mich für den Playboy ausgezogen. So, das sind zum Beispiel so, spiegelt, glaube ich, wieder ja, die Pole einfach, die unterschiedlichen. Und ich habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Und ich habe einfach gemacht, wonach mir in dem Moment war, ohne das jetzt 87.000 Mal zu zerdenken oder zu zerfetzen, ob ich jetzt soll oder was die anderen sagen, wenn ich tue. Also ich wollte das einfach machen, so war ich immer schon, wollte alles ausprobieren. Und das war ja auch ein Teil dieses ganzen Theaters damals. Manchmal gesagt, du bist wie die Sau durchs Dorf getrieben worden, das habe ich immer wieder gehört zum Beispiel, war ja auch ein Teil des Ganzen. Das heißt, der Playboy, das Hospiz und die Trennung, also ich glaube, diese Dreierkombination war natürlich etwas, ja, worauf die Medien einfach gewartet haben. Was ich nicht verstanden habe, war, und darüber spreche ich heute manchmal noch mit Frauen, weil ich angesprochen werde, nicht weil ich das Thema raufbringe, also auch so wie hier jetzt. Ja, das Thema verfolgt mich immer noch so ein bisschen. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Frauen gegen Frauen so dermaßen schießen, ohne etwas zu wissen. Also das heißt, dieses Nichtwissen, es hatte ja keiner wirklich eine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Aber alle sind sie wie die Hyänen dann auf dich drauf, ohne meine Perspektive, meine Meinung, mal meine Ansicht mich zu fragen, ganz einfach. Also da sind Zitate von mir gestanden, die ich nie gesagt hatte. Da sind also Meinungen gewesen. Also das hat mich sehr verwundert. Das habe ich nie verstanden, weil ich auch eine sehr neidlose Person bin. Also ich gönne jeder Frau den größtmöglichen Erfolg, solange sie ihn auf normale Art und Weise und faire Weise erreicht. Ja. Das heißt, dieses neidische, nur darauf warten, dass jemand dann Fehler macht, dieses Verurteilende, das du auch angesprochen hast, das habe ich nie verstanden. Und das verstehe ich auch heute nicht, weswegen ich auch heute ein anderes Business mache und weswegen ich auch nicht mehr in den Medien bin. Ja. Also das hat auch schon einen Grund. Das heißt, das war damals für mich ganz klar auch ein Zeichen, irgendwie, das ist nicht meine Welt. Also ich habe immer schon gewusst, dass das alles oberflächlich ist, in dem ich mich da befinde. Aber ich war nicht oberflächlich und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich mache da meinen Spaß und ich identifiziere mich null mit der Moderatorin. Also null, deswegen habe ich auch einfach kündigen können beim ORF. Das war mir auch völlig wurscht. Also ich habe da nicht nachgetrauert oder sonst irgendwas. Dann bin ich in so Speeds gegangen und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Also für mich, ich war da nicht so attached auch, ja, und ich hatte diese Identifikation einfach nicht. Und meine Identität war sicher nicht die Moderatorin. Denn ich wusste immer, ich bin mehr als eine Moderatorin und ich kann jetzt mehr als einfach einen Text irgendwo runterlesen und reden. Also deswegen, das ist mir alles nicht schwer gefallen, aber verstanden habe ich es nicht. Und das war schwierig.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, das, was diese Bilder natürlich bedeuten, ist das, was du warst und was Frauen ganz oft einfach sind, Projektionsflächen.
Absolut, ja.
Und so wie du jetzt auch erzählt hast, da war dann das Playboy-Shooting, also sich nackt machen, gleichzeitig Sterbebegleitung. Also, dass man das auch, dass du auch in dieser Phase einfach von diesem Bild so abgewichen bist. Und das haben vielleicht Medien, vielleicht auch Frauen, vielleicht auch Social Media. Also man hat das nicht so gut zusammenbekommen. Wie kann denn das sein, dass sich diese junge, attraktive Frau einerseits auszieht und sich, man ist ja, wenn man in der Norm bleiben möchte, hat man es ja recht eng. Als Frau.
Ja.
Also das passt nicht und natürlich Hospiz passt in Wahrheit auch nicht ganz, ja. Weil was ist sie morbid oder hat sie Probleme? Und also so und diese Projektionsfläche meine ich. Aber ich bleibe nochmal beim Verzeihen, weil es dir, weil es eine Phase gewesen ist, die dich natürlich schon geprägt hat, glaube ich, auch in Entscheidungen, die dann danach gefolgt sind und warum du heute da stehst, wo du stehst, weil wir immer ein Produkt unserer Geschichte sind. Aber vielleicht, wenn du dir erlaubst, geh noch mal kurz in dieses Modus Verzeihen rein. Was kommt da?
Ich glaube tatsächlich, dass, also ich habe mir damals schon, wie soll ich sagen, ich habe wenig Leute gehabt, an das kann ich mich ja, ich muss mich jetzt wirklich zurückerinnern. Ja, das ist für mich gerade ganz, ich habe wenig Leute um mich gehabt, mit denen ich darüber geredet habe. Weil man sagt ja zum Beispiel, damit man über Dinge gut hinwegkommt und solche Sachen, redet man zum Beispiel viel darüber. Ja, also das ist, weshalb Menschen zur Therapie gehen und so weiter. Das habe ich nicht gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich bin dann sehr in mich gekehrt und habe viele Antworten und das Verzeihen in mir drin gesucht und bin wenig raus. Also am Anfang habe ich es noch versucht, da kann ich mich erinnern, am Anfang habe ich noch versucht, medial gegenzusteuern und auch mal meine Seite. Das habe ich dann gleich aufgegeben, weil ich habe gemerkt, es war eh wurscht, was ich sage. Es wurde entweder anders geschrieben oder einfach anders in den Kontext gebracht. Und dann bin ich sehr zurück in mich gegangen. Also dann habe ich mich sehr zurückgezogen aus der sogenannten Szene in Österreich oder in Wien, die eh sehr klein ist. Habe viel mit mir ausgemacht, bin sehr, sehr stark in die Meditation gegangen zum ersten Mal in meinem Leben. Hatte dann 3 Monate, kann ich mich noch gut erinnern, wo ich außer meditieren, schlafen und essen wirklich nichts gemacht habe. Ja. Satguru, die Meditation, die Isha-Kriya-Meditation, hat mein Leben verändert. Also das muss ich wirklich sagen. Das verbinde ich ganz, ganz stark auch mit dieser Zeit. Die mache ich heute noch immer wieder mal. Und da, also da sind schon transformierende Dinge passiert. Denn ich habe begonnen, mich für meinen Namen zu schämen, damals natürlich. Er wurde ja sehr geschämt. Ja. Und habe dann damals, das war auch, bevor ich mich positioniert habe, dann wieder als Führungskräftetrainerin im Hochpreissegment. Das war diese Kippe dorthin, ja. Weil ich mir dachte, das kann ich jetzt nicht machen unter meinem Namen. Weil wenn die jetzt meinen Namen googeln, dann finden die, keine Ahnung, das von dem Ex und dann finden die das gut vom Hospiz und dann finden sie das. Und okay, dann sage ich Katrin Therese Zimmermann. Das ist der Name, der in meinem Pass steht. Ich habe mir gedacht, das ist ja geschissen. Warum soll ich mich, ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht, warum soll ich mich jetzt da verdrehen und verstellen und irgendwie verstecken? Ja, fix mache ich das nicht. Und dann habe ich angefangen, so lange zu meditieren und tatsächlich über diese Zeit bin ich eine sehr kraftvolle, wie der Phönix aus der Asche, Version von mir geworden und habe diese Stärke, und das habe ich aber alles allein gemacht. Also ich habe wirklich mit niemandem geredet, ich habe keinen Therapeuten gehabt, ich habe nicht viel darüber gesprochen mit Menschen und habe das sehr in mich gesucht, wer ich eigentlich wirklich bin und was ich jetzt eigentlich gemacht habe,
dass ich da irgendwie mich verstecken will. Und habe gesagt, nein, jetzt erst recht, ist mir doch wurscht. Ja, der Name bleibt, dann sollen sie halt finden, was sie finden und googeln, ist mir doch egal. Ja. Und bin dann einfach über diese Wochen und Monate, bin ich in eine gewisse Stärke gekommen. Ich kann das jetzt gar nicht erklären. Das war so wie damals mit dem Hospiz. Ich habe einfach plötzlich so gewusst, ich liebe mich und ich mag mich und ich bin so eine verdammt coole Person. Ich bin wirklich ein guter Mensch und jeder, der mich kennt oder näher mit mir zu tun hat, kann eigentlich froh sein, dass ich in seinem Umfeld bin, weil ich bin eine Person, von der man alles haben kann, mit der man alles machen kann, unter Anführungsstrichen. Und wofür soll ich mich schämen? Und dann ist diese Stärke plötzlich durchgekommen.
Aber das finde ich spannend, auch weil du sagst, du bist in diese Meditation gekommen und quasi von 0 auf 100. Das war vorher nicht in deinem Leben. Und jetzt lebst du die meiste Zeit auf Bali. Und das ist auch also in meiner Fantasiewelt oder in meiner Sehnsuchtswelt ist das auch ein spiritueller Ort oder ein Ort dieser inneren Einkehr und in dieser Stille. Und du hast zwar gesagt, du kannst es nicht erklären, was da passiert ist, aber dennoch ist was mit dir passiert. Und ich finde es insofern spannend, weil wir heute in einer sehr gerushten Zeit leben. Und dafür gibt es aber für alle Themen und alle Probleme gibt es immer irgendjemand, wo man hingehen kann, was man lesen kann, hören kann, sich coachen lassen kann. Unter anderem auch, du hast ein Business mal gemacht daraus. Und was denkst du, ist aber trotzdem in einem selbst los, um das aktivieren zu können? Also weil das hat ja wahrscheinlich jeder Mensch im Inneren wirklich einen Kern, der sehr stark ist. Und die Frage ist jetzt schon, ob du irgendwann, du hast ja irgendwann entschieden, dass du jetzt meditierst und nicht weinst oder nicht deine beste Freundin ständig anrufst. Und das, ich weiß, ich mache da jetzt lauter so Sachen, wo du dich jetzt zurückerinnern musst, aber
ich merke schon, ja, das wird heute Therapie schon. Wir schauen nach 14 Jahren. Nein. Oder wie lange ist das jetzt? Ja, keine Ahnung.
Nein, aber möglicherweise hast du doch trotzdem noch einen Gedanken oder eine Erinnerung oder ein Gefühl dazu, warum das gut war.
Ich bin tatsächlich ein Mensch, der wirklich sehr gefühlsgesteuert ist. Ich glaube, bin sehr gut verbunden mit mir. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Intuition und höre meine innere Stimme sehr gut und zwar wahrscheinlich besser als andere Menschen. Das war schon immer so und ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Ja. Und ich scheue mich nicht vor radikaler Ehrlichkeit und zwar auch mir selbst gegenüber. Also das ist etwas, ich habe kein Problem hinzuschauen. Sonst wäre ich nicht in einem Hospiz gewesen, ja. Sonst wäre ich keine, die 4 Straßenhunde zu Hause hat und ständig irgendwelche Tiere rettet. Das heißt, schlimme Dinge, wo andere gerne zurückgehen oder weggehen oder wegschauen, ziehen mich an. Also Leute haben auch gesagt, wie kannst du ins Hospiz gehen, wie kannst du das machen? Und ich habe es geliebt. Für mich ist das nicht schlimm gewesen, im Gegenteil. Ich fand das extrem schön und bereichernd und fand das toll, wenn ich habe irgendwie, ich kann das nicht erklären, das ist etwas, ich kann Schmerzen gut aushalten, das ist nicht immer gut, also für sich selber, ja, wenn man dann oft die Grenzen irgendwie nicht wahrnimmt, aber wenn es so um andere Dinge geht, kann ich das sehr gut absorbieren, sehr gut nehmen und ich werde wie so ein Behältnis dafür und mir tut es aber nichts. Also ich kann das gut abprallen lassen tatsächlich auch wieder und sogar drehen und ummünzen in etwas Gutes, in etwas Inspiratives, in etwas Bereicherndes. Und ich habe damals einfach gespürt, ich muss das halt jetzt so machen, weil ich habe gewusst, nichts anderes hilft mir. Und ich muss ehrlich sagen, meine innere Stimme hat mich selten und in den größten Entscheidungen vor allem meines Lebens selten getäuscht. Das Traurige ist, wie du vorher gesagt hast, alles busy, busy heute natürlich. Ja, und jeder hat die Stimme, 100%. Also jeder hat Intuition. Jeder ist geführt, meiner Meinung nach. Ja. Nur die Leute hören es halt nicht, weil es so laut ist rundherum und so viele Geräusche sind, dass ich das halt nicht höre. Und wenn sie es hören, oft gerade die Frauen, machen sie es trotzdem nicht und gehen dagegen. Das ist schade.
Was denkst du, warum machen das? Du arbeitest ja viel mit Frauen. Warum denkst du, hören auch Frauen nicht auf diese innere Stimme?
Also jetzt aus meiner Erfahrung ist es wirklich hauptsächlich Angst. Und das ist für mich, also diese Angst heutzutage vor allem und diese Mutlosigkeit auch, die damit oft einhergeht, ist für mich eine richtig schlimme Pandemie. Also das ist
eine
das
Pandemie.
Ist eine okay. Pandemie, ja. Das finde ich ganz traurig, wirklich. Die Menschen sind so angstvoll heutzutage. Sie trauen sich überhaupt nichts, jetzt egal, ob das auf beruflicher Ebene ist oder ich gehe woanders hin ist oder auch auf persönlicher Ebene ist, ganz egal. Es ist alles, alles ist mit Angst verbunden und Angst war noch nie ein guter Entscheider. Ja, also aus der Emotion heraus oder aus der Angst heraus zu entscheiden ist nicht gut, machen wir aber meistens. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich immer sage, bitte, wenn ihr neue Entscheidungen trefft oder für Veränderungen oder für berufliche Veränderungen oder wie auch immer, macht das doch, wenn ihr am Peak seid. Macht das doch, wenn im Job alles cool ist und wartet nicht, bis ihr jetzt gekündigt werdet, der Partner sich trennt, ich krank, eine Krankheit entdecke oder sonst was und da muss ich in die Veränderung gehen. Ja, das heißt, wir warten immer auf Katastrophen, bis ich mal in die Veränderung gehe. Machen wir es doch einfach, wenn alles cool ist. Damit man eben nicht aus der Angst und aus der Panik dann wieder irgendwelche Entscheidungen treffen muss, die eh wieder nicht gut sind.
Lass uns auch mal zu dir zurückkehren, weil du hast eben diese innere Einkehr gewählt, einfach um schon auch von etwas Abstand zu gewinnen, das schlimm war. Mhm. Also es war jetzt eine Katastrophe, die hast du nicht selber heraufbeschworen, aber dennoch war sie in deinem Leben, um dann zu entscheiden, einfach aus diesem Business wegzugehen, aus dieser Medienöffentlichkeit wegzugehen. Du hast deinen Namen behalten und hast ein
und gut war's.
Und hast ein Coaching für Führungskräfte entwickelt und angeboten und hast dann sozusagen in dieser Veränderung erstmal gelebt. Mhm. Aber was ich ja sozusagen Punkt 2 auf meiner Liste, was ich ja auch besprechen möchte, ist sozusagen diese Lust, in der Veränderung zu bleiben. Mhm. Es ist ja nicht dort geblieben, was von, okay, ich beginne zu meditieren, zu ich lebe eigentlich auf Bali, möchte Multimillionärin werden mit meinem Beauty-Business. Da ist ja irgendwie, da gibt es ja mehrere Steps. Vielleicht magst du mal ein bisschen einen Zeitraffer für uns machen, was dich da gut angetrieben hat.
Für mich ist das ja ehrlicherweise, das werden jetzt viele nicht verstehen, aber für mich ist das ja eigentlich so normal.
Das ist normal, ja.
Für mich ist diese ständige Veränderung eigentlich so, wie es in der Natur vorgesehen ist, für einen Menschen demnach auch vorgesehen ist, diese ständige Weiterentwicklung. Das heißt, Ray Dalio hat so schön gesagt, in der Natur gibt es entweder Stillstand oder Sterben. Was anderes gibt's nicht. Entweder ja, Wachstum oder Sterben. Das heißt, da dazwischen so ein bisschen, immer so ein bisschen am selben Fleck herumdümpeln und dann wieder ein bisschen vor und wieder ein bisschen zurück, das ist tödlich. Das ist Sterben. Das heißt, entweder du stirbst oder du wächst. Viel dazwischen gibt's nicht. Und das liegt in der Natur und das liegt in der Natur des Menschen. Das heißt, ich glaube einfach, dass uns seit jeher ankonditioniert wird, dass man halt so klassische Dinge tun muss. Jetzt gehe ich mal in die Schule und dann habe ich gute Noten und dann mache ich ein Studium, dann habe ich Haus, Familie, Kind und Hund. Ja. Und wenn dann so Leute wie ich früher daherkommen und Dinge tun, die out of the norm sind, dann ist das irgendwie so hu, 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 ja, very special. Aber für mich ist das eigentlich ganz normal und es zeigt so schön, dass ich glaube, es ist wirklich auch ein Österreich-Thema ehrlicherweise oder Österreich-Deutschland so von der Mentalität her, weil ganz ehrlich, woanders auf der Welt hätten wir diese Gespräche gar nicht. Woanders auf der Welt, wenn du dich für einen Playboy ausziehst, die lächeln müde oder sie feiern dich wie einen Superstar, kann auch sein, aber da gibt es diese Diskussionen jetzt nicht, ob man als Frau darf oder nicht darf und wenn du dich weiterentwickelst oder neue Dinge tust, ja, je nach Umfeld sagen die, ja, go for it, girl. Also da wird das eher nicht hinterfragt, aber warum verändert sie sich jetzt schon wieder? Sondern es wird eher sehr, sehr tatsächlich als normal gesehen, denke ich, und gepusht. Und ich sehe das auch jetzt. Es kommt so massiv auf dein Umfeld an. Das Umfeld ist das Wichtigste. Das Umfeld, das du hast, prägt dich massiv und du denkst wie dein Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich halt bin in den letzten Jahren, in einem Unternehmerumfeld bin, dann kriegst du völlig andere Perspektiven, völlig anderes Feedback, völlig anderes Mentoring, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ohne das Wertend zu meinen, mit Selbstständigen spreche, die so sind oder so waren wie ich. Ja, ist ja klar. Weil gleich unterhält sich mit gleich und es kommt wenig jetzt neu oft an Perspektive rein. Das heißt, jemand, der da ist, wo du hin möchtest, zieh dich natürlich nach oben und für diese Menschen ist das zum Beispiel dann ganz normal, dass du in einer ständigen Entwicklung bist, weil für mich ist das eine lifelong journey, also wenn du mir jetzt sagen würdest. Oder
aber vielleicht kannst du den Unterschied noch ein bisschen ausdifferenzieren, wo jetzt Selbstständigkeit endet und Unternehmertum beginnt, weil es gibt ja natürlich, also selbstständig heißt ja nicht, also viele Unternehmer und Unternehmerinnen sind auch selbstständig.
Das,
also
genau,
deswegen,
das
aber genau vielleicht wie du, also wo differenzierst du da?
Wir definieren so, wie es eigentlich bei Definition ist. Also auch wenn man, ich habe nämlich extra vor einem Jahr ChatGPT und so auch gefragt, ja, ist das Gleiche. Aber wir halten uns natürlich sehr an Bücher, an Mentoren, Robert Kiyosaki zum Beispiel, Rich Dad, Poor Dad. kennt man, Bestseller-Autor. Und die Definition oder der Unterschied von Selbstständigkeit und Unternehmertum ist der, wann ist man ein Unternehmer? Du bist ein Unternehmer, wenn du dein Unternehmen, dein Business ein Jahr lang verlassen kannst und es wächst.
Ah, okay.
Dann bist du Unternehmer. Das bedeutet, du hast so ein großes Unternehmen geschaffen, ja, mit Teams, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, was auch immer, wie ein Großkonzern, sage ich jetzt einmal, der, ich sage jetzt irgendwas, 500 Mitarbeiter hat, ja, dann ist mir völlig wurscht, ob da jetzt 10 Mitarbeiter kündigen, da wer schwanger wird. Also es ist wurscht, ich spüre es nicht. Ja. Das heißt, ich habe ein System auch, ja, und bin nicht mehr abhängig nur von mir oder von 10 Mitarbeitern, sondern ich habe ein System, das ich besitze oder kontrolliere und das dupliziert, es skaliert, das heißt, es wächst, sagen wir es einfach so. Das ist Unternehmertum eigentlich. Das heißt, wenn Menschen sagen, ich bin Unternehmer und weil ich 5 Mitarbeiter habe, ist es eine gute Selbstständigkeit, aber es ist kein Unternehmertum in diesem Sinne. Weil ich bin noch immer nur von mir abhängig, weil wenn ich nicht renne oder meine 5 Mitarbeiter nicht rennen, verdient man nichts. Ja? Das heißt, das ist so dieser Unterschied.
Okay. Ich will da noch mal kurz weiterreden, aber ich muss dir vorher noch kurz widersprechen zum Thema, dass das ein österreichisch-deutsches Mentalitätsthema ist, was Frauen dürfen oder was nicht und dass das sonst auf der Welt nicht so ist. Alle Studien sprechen dagegen. Also sozusagen die Bewertung von Frauen, auch das Zutrauen ist bei US-amerikanischen Mädchen, die dann später Frauen werden, genau gleich. Also möglicherweise haben wir vielleicht auch in deiner Erfahrungskette, die du gemacht hast, mit man ist in so einer Mini-Bubble, die aber natürlich sehr neidgesteuert ist, wie die Medienszene, nochmal unter anderem wird nochmal anders betrachtet, auch als Frau, die vor der Kamera ist und so weiter. Also ich glaube schon, dass es da noch andere Dinge gibt. Grundsätzlich ist leider Gottes die ganze Welt ein Patriarchat.
Na, da bin ich
und
bei dir.
Und das, ja, also ich will Österreich gar nicht so groß verteidigen, mir geht auch genug auf die Nerven, aber und in Deutschland auch. Also, aber ich glaube nur, dass man diese Grenzen nicht auf Österreich und Deutschland beziehen kann.
Ja. Ich meinte das, also bin ich 100% bei dir? 100%. Ja, brauchen wir gar nicht reden. Ich mache nur die Erfahrung, dass gewisse Themen, und deswegen habe ich den Playboy nochmal hergenommen, weil damals natürlich, wie gesagt, das ging ja um die Welt. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe mich ja auf indischen Seiten und in englischen Foren gefunden. Also es ging wirklich um die Welt. Wir wissen bis heute nicht, wer diese Aussendung gemacht hat. Es gab eine Presseaussendung, die um die Welt ging. Das war die Sterbebegleiterin, die sich für den Playboy ausgezogen hat. Also ich wusste nicht, wer das gemacht hat, aber es haben dann weltweit Medien aufgegriffen. Und da hat man dann einfach gesehen, und ich hatte auch Bekannte zum damaligen Zeitpunkt aus Südamerika und so. Und die haben halt gesagt, also was da wegen dem los ist, also das wäre bei uns einfach völlig anders.
Okay.
Ja. Das meine ich. Ja. Und da glaube ich, ich kann natürlich nur von Österreich sprechen. Ich habe halt hier gelebt. Ja. Also das ist schon eine andere, noch viel konservativere Ansicht in vielen, vielen Dingen. Auch businesstechnisch ehrlicherweise. Also jetzt nicht nur, was solche Dinge betrifft, ja, was mit Amerika vergleicht, man kann von Amerika halten, was man will, aber sie haben diese Angstpandemie nicht, ja, also die da versuchen die Jungen und die tun und dann fallen sie auf die Schnauze mit ihren Ideen, wurscht, ja, stehen auf, machen das Nächste. Das ist hier nicht so. Das habe ich eher gemeint.
Ja, nein, da hast du ganz sicher recht und das ist ja auch, warum Europa leider Gottes in vielen Themen so hinten nach ist, weil es diesen Entwickler- und Innovationsspirit halt so nicht gibt.
Und die Scheiterkultur.
Ja, genau.
Das ist halt diese Angstmache wieder. Ja, wenn ich hier insolvent gehe als Company, stehe ich doch in irgendeiner Zeitung. Das heißt, das sind einfach so Dinge, fördert nicht gerade, wie du sagst, den Unternehmergeist oder einfach sich überhaupt irgendwas zu trauen.
Ja. Nein, da hast du sicher recht und da hast du ja jetzt andere Erfahrungen gemacht und ich möchte gerne anknüpfen am Unternehmertum. Du hast gesagt, seit 2 Jahren bist du da jetzt sozusagen in dieser, ist ja keine Bubble, nein, in dieser Szene, sage ich trotzdem, irgendein Wort brauche ich. Und du hast aber, vielleicht kannst du noch kurz den Weg machen, also Führungskräfte-Coaching, auch Sprech- und Auftrittscoaching, oder? Hast du das auch gemacht? Und jetzt ist aber sozusagen ist Beauty und
Gesundheit, Wellness, sowas. Genau, Schönheit.
Genau, ist jetzt dein Fokus. Und wie denkst du, dass du daraus jetzt ein Millionenbusiness machen kannst? Und das sage ich jetzt als ehemalige Chefredakteurin der Wienerin, wo ich natürlich wusste und immer noch weiß, je mehr Mängel man einer Frau einredet, desto begieriger wird sie all die Produkte und die Treatments und so zu konsumieren, um irgendeinen von diesen Dellen und Falten und Dings halt irgendwie wegzukriegen, im Wissen, dass natürlich gleich wieder ein neues Produkt kommt für einen Mangel, den man noch gar nicht entdeckt hat. Ja. Also wie ist da dein Zugang?
Also generell halte ich Frauen für sehr zurechnungsfähig, muss ich ehrlich sagen. Und sie entscheiden, weil sie kaufen sowieso, also wenn sie sich selber unwohl fühlen. Ja. Und also ich habe jetzt nicht die Erfahrung, ganz ehrlich nicht, dass man es schafft, jemandem was einzureden, der im Bilde unzurechnungsfähig ist und sagt, ich möchte einfach, keine Ahnung, meine Augenringe verbessern oder meine Entzündungen, meine Pickel, ich leide darunter, ja, oder meine Zellulite, genau, oder was auch immer es halt ist. Mhm. Dann möchten sie das verbessern und dann geht man da rein. Wobei, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, darum geht es gar nicht so in meinem Business.
Also aber dann klär mich auf.
Ja, wo fange ich an? Wie viel Zeit haben wir? Ich bin im Network Marketing und habe mich sehr, sehr bewusst für dieses Businessmodell entschieden, weil es für mich das beste und fairste und schönste Business ist. Und ich habe mich sehr strategisch und bewusst dafür entschieden. Auch hier wieder, ich bin eine Person, die nicht nachplappert, was man hört. Ja. Schneeballsystem, Pyramidensystem, alles shady, alles irgendwie Ding. Also wenn man das glaubt und uns anschaut, wer wir sind dahinter und wie wir arbeiten, ja, dann glaubt man es halt. Ist mir wurscht. Ja. Also da muss man sich dann halt schon ein bisschen informieren über bestimmte Dinge.
Und ich habe keinen shady Eindruck. Ich weiß es nicht, was es ist.
Ja, Franchise, das machen wir. Also es ist, ich baue mir eigene KT-Franchise-Filialen auf, sozusagen. So kannst du es jetzt sehr bildlich vorstellen.
Ja, das ist ja, je bildlicher, desto besser für mich.
Ich versuche es ganz einfach zu gern, nur halt ohne Filiale. Also wir brauchen jetzt keine Shops dafür. Das heißt, Network Marketing ist einfach wie ein normaler Vertrieb. Es ist Direktvertrieb. Also wie wenn jetzt jemand angestellt ist bei einer Brillenfirma und als Brillenvertriebler in einen Brillenshop geht und dort halt Brillen verkaufen möchte fürs Sortiment. So sind wir, nur dass ich jetzt halt nicht angestellt bin und kein Mitarbeiter habe und kein Team, das ich bezahle, sondern wir sind Geschäftspartnerinnen. Mhm. Das ist ganz was anderes. Und das Schöne ist einfach, ich versuche es wirklich einfach runterzubrechen. Das, was ich jetzt mache, ist, oder das, was ich davor gemacht habe, sagen wir so, ist die Vorbereitung auf das, was ich jetzt mache. In meinem Business geht es um zwei Dinge. Ja, dieser Gesundheits-, Beauty- und Wellness-Aspekt ist da, den ich halt toll finde, weil es ein Riesenthema ist heutzutage. Longevity, die Menschen wollen schöner altern, sie wollen gesünder altern. Das heißt, der Körperapparat, aber auch natürlich das Außen wird ein immer wichtigeres Thema. Die Menschen werden immer bewusster darauf, was sie zu sich nehmen von innen, welche Nährstoffe zum Beispiel und was ich mir auf die Haut klatsche von außen. Das heißt, dieses Bewusstsein wird einfach immer mehr und man kann heutzutage Gott sei Dank auch immer mehr machen, mit Kollagen zum Beispiel. Ja, ob das jetzt für die Haut ist, für die Schönheit ist oder für den Knochenknorpel ist, ist ja egal. Ja. Also das ist einmal ein Aspekt, aber der eigentliche Part meines Businesses ist, ich zeige Frauen, wie sie finanziell unabhängig werden mit dem Thema. Das heißt, was ich den ganzen Tag tue, ist nicht Produkte verkaufen, sondern ich entwickle Frauen weiter und mache damit genau das, was ich davor gemacht habe, eigentlich nur unter einem anderen Deckmantel. Das heißt, davor habe ich ja Führungskraft trainiert in Sachen Storytelling, Speaking, wie wirke ich, wie verkaufe ich mich, wie rede ich. Ja? Jetzt mache ich dasselbe, nur mit Frauen ausschließlich. Davor hatte ich ein Männerbusiness, weil die Führungskräfte alle Männer waren. Jetzt habe ich nur Frauen um mich. Und es ist genau das Gleiche, weil sie müssen lernen, wie kommuniziere ich, wie wirke ich, wie wirke ich selbstbewusst, wie verkaufe ich. Eine gute Unternehmerin liebt Verkaufen. Ja, sie liebt Verkaufen und sie kann es auch gut. Das heißt, das sind die Themen, die ich jetzt meinen Geschäftspartnerinnen sozusagen beibringe, damit sie ihre Ziele mit diesem Business erreichen. Und es geht ganz klar schon auch größtenteils finanzielle Ziele, weil finanzielle Unabhängigkeit heißt, ich bin persönlich unabhängig, heißt, ich bin zeitlicher unabhängig, heißt, ich bin örtlicher unabhängig. Es hat viel mit emotionaler Intelligenz und Freiheit für mich auch zu tun, das ganze Thema. Und das ist meiner Meinung nach der Gesundheit, ist für mich heutzutage als Frau die finanzielle Unabhängigkeit das zweitwichtigste Thema. Ich bin ganz ehrlich, weil ich spreche wirklich mit vielen Frauen, das ist wirklich selbstständigen Frauen vor allem und es ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema heutzutage. Viel schaut von außen immer viel besser aus, als es in Wahrheit wirklich ist. Das war auch bei mir damals natürlich so. Also ich habe ja im Fernsehen lächerlich verdient, muss ich ehrlicherweise sagen, als Führungskräftetrainerin. Da habe ich mich dann hochpreisig sehr, sehr gut positioniert. Da war ich viel erfolgreicher als jemals im Fernsehen. Das heißt, die Leute haben ein Bild oft von außen und glauben, das ist es jetzt. Und dahinter schaut es ganz anders aus. Und hinter den selbstständigen Frauen von heute schaut es gar nicht rosig aus, weil natürlich auch dazu kommt, dass wir massiv abhängig sind als Selbstständige. Es ist jetzt völlig wurscht, ob du Moderatorin bist oder Anwältin, Ärztin, wurscht, es ist egal. Immer nur von der eigenen Kraft, immer nur von der eigenen Energie, Gesundheit bis ans Lebensende sozusagen. Wir haben so viele selbstständige Frauen als Geschäftspartnerinnen, sind über 60, zahlen nur immer Kredite ab und denen bleibt wirklich wenig am Ende des Tages über, wenn sie zum Beispiel ein Studio haben mit Geräten, Inventar und solchen Geschichten. Das heißt, viel wird uns besser verkauft, als es tatsächlich ist. Und wir schauen halt wirklich, es ist jetzt nicht eine Netzwerkveranstaltung, die 27., wo ich mittlerweile getriggert bin, wenn ich zu einer eingeladen wäre, ja, wieder mit 1000 Frauen auf dem Haufen, wo dann eine super Podiumsdiskussion ist und alle huhu netzwerken und in Wahrheit ist Bullshit und hinten raus nichts passiert, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ja, außer im schlimmsten Fall wieder Zickenterror. Und das, bei uns geht es halt wirklich darum, wir zeigen Menschen, das ist wirklich mit Mentoring, Coaching, Training verbunden. Ich werde ja genauso gementort und gecoacht von meiner Geschäftspartnerin, ja, die sie in 6 Jahren 5 Millionen Unternehmen aufgebaut hat. Sie weiß, das ist mein Weg, das ist mein Wunsch, weil ich große Visionen und Wünsche habe. Bali, Hunde und solche Geschichten, Hundedörfer bauen, das ist ganz ein großer Treiber für mich. Das ist das, wo ich einfach da bin, finde ich zu einem Teil. Und ich weiß einfach, dass für mich macht das so viel Sinn, weißt du, das ist wirklich für mich so sinnbehaftet, egal ob sie jetzt 500 Euro im Monat dazu verdienen möchte, weil sie ihr Kind besser versorgen kann, die Kreditrate oder sie ein extra paar Schuhe kauft oder ob jetzt man sie ein zweites Standbein aufbauen möchte, so wie ich ja eigentlich in das Ganze reingegangen bin, weil ich hatte ein super Business und ich habe gesagt, ich gehe in die Veränderung, wenn alles gut ist, nicht aus der Panik heraus oder ob man dann wirklich, wie es sich halt jetzt entwickelt hat, sagt, ich bin eine große Visionärin, ich möchte was hinterlassen, ich möchte was bewirken, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ich möchte Teams aufbauen. Ich möchte Menschen entwickeln, ich möchte sehr, sehr viel Geld verdienen, weil ich habe halt was vor. Da geht es dann nicht mehr nur um dich und dass ich mir ein geiles Leben mache, sondern da geht es dann darum, Dinge zu kreieren, zu erschaffen und damit wohl auch in irgendeiner Art und Weise, sage ich einmal, zu bewegen. Und abschließend dazu, klar kann ich das auch ohne Geld machen. Ich war im Hospiz auch und dafür brauchst du kein Geld und kannst auch gute Dinge tun. Ja? Aber du kannst mehr bewegen, wenn du es hast.
Zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist dein Umgang mit Geld. Also das finde ich jetzt gerade auch für Frauen spannend, dass du das auch so klar definierst und also sozusagen als Ziel dir setzt, okay, ich möchte x Millionen, aber jedenfalls Millionen sollen dabei rausspringen. Also diese Transparenz, finde ich, ist hört man nicht so oft, finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Das zweite,
ich habe immer gesagt, Entschuldige, ich möchte die erste Millionärin in meiner Blutlinie werden. Das steht auch auf meinem Vision Board.
Ja, cool. Also schön, glaube ich, auch wenn man große finanzielle Ziele da hat. Das zweite stimmt ganz sicher. Frauen, ich meine, du musst mir verzeihen, ich habe oft immer so einen strukturellen Blick auf Dinge und bei den Finanzen ist es ganz oft auch so, dass Frauen deswegen auch eben finanziell abhängig sind, weil sie die ganze Care-Arbeit machen, weil sie die Familie machen, weil sie sozusagen servicieren Systeme, die für sie, und das soll sie dann auch aus Liebe machen oder als Hingabe und so, genau. Also damit unbezahlte Arbeit einfach machen. Und damit kann man sich auch wieder alle Statistiken anschauen. In dem Podcast habe ich schon so oft erzählt, dass ich jetzt nicht mehr erzähle, wer alle in die Altersarmut geht und warum ja, das eigentlich immer Frauen sind. Ja. Also ich finde diesen Aspekt, finde ich, schön, auch weil sich damit offenbar deine Vision ja ein bisschen teilt in dieses Geschäftspartnerinnen entwickeln oder so, wie du da gesagt hast, und deine eigenen Ziele. Das andere, das Geschäft selber, halt mich nicht für dumm. Aber ja, ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Mir sind nur zwei Dinge eingefallen, die ein bisschen näher sind. Das eine ist eine steirische Firma, eine Beauty-Firma, Ringana heißt sie, die ich noch aus der Zeit von der Wienerin relativ gut kennengelernt habe und die jetzt so aus der Erinnerung vielleicht das ähnlich.
Ja, ich gehe, das macht. Ist mein Fehler. Wenn ich Network Marketing sage, gehe ich immer davon aus, dass jeder weiß, was das ist. Also das ja, ist aber, ja nicht so. Aber, das war jetzt mein Ding.
Nein, aber Ist das so ähnlich?
Ja, genau. Ja? Also Network Marketing, Direktvertrieb, you name it.
Ja. Ah, okay. Okay, genau. Dann habe ich das, dann habe ich das verstanden. Und jetzt waren wir schon bei den Hundedörfern und bei den Dingen, die du erreichen möchtest.
Vielleicht, aber darf ich nochmal kurz zurück zu einem Punkt, weil du gerade so was Richtiges gesagt hast mit diesem, wir sollen alles machen für kein Geld und haben eigentlich die härteste Arbeit zu Hause als die Mütter. Ich meine, das ist ja siebenmal so anstrengend wie jeder Bürojob, ja, für den man nicht wirklich was kriegt. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ja, deswegen haben wir auch so einen Zulauf bei Mamas oder alleinerziehenden Frauen, die abhängig waren, teilweise auch finanziell eben vom Partner und dann allein dastehen und sie allein versorgen müssen. Und es gibt ja gerade diese deutsche Studie, ich habe das in meiner Story gehabt, das ist jetzt für Deutschland, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so weit weg für Österreich, ehrlicherweise. Jede zweite Frau in Deutschland für sich selbst nicht alleine finanziell sorgen kann. Das muss man sich ja mal vorstellen. Mhm. Ja. Und auch in laut Statistik Austria Pension zum Beispiel, ja, der Mann bekommt durchschnittlich 2.400 Euro, die Frau bekommt durchschnittlich 1.600. Ja. Und das sind halt Dinge, wir werden bestraft, man muss das echt so sagen. Wir haben natürlich weniger Berufsjahre, wenn wir zu Hause bei den Kindern bleiben, ja, können weniger einzahlen, kriegen weniger Jahre zusammen, dadurch bekommen wir weniger Pension. Das heißt, in Wahrheit wirst du bestraft, wenn du zu Hause bist, ja, und das alles tust. Und genau darum geht's. Und die Leute reden viel zu wenig darüber und es wird immer alles total beschönigt und ja, keine Ahnung, wir leben in einem ach so reichen Staat. Ja, eh. Aber wenn man sich dann mal anschaut, ja, wie die Leute hier drauf sind und wenn ich so selten nach Österreich komme, ich spüre das wirklich stark. Früher ist mir das nie so aufgefallen und wie reich wir eigentlich sind und wie arm wir eigentlich sind, also da wird einem schlecht, das muss ich schon noch sagen und deswegen haben wir natürlich so einen Zulauf an Frauen, weil diese finanzielle Unabhängigkeit einfach so massiv wichtig ist und es ihnen wirklich einfach hilft. Und sie ab, das, man sagt immer, Sicherheit ist so ein schönes Wort, ja, und Anstellung ist sicher und diesen ganzen Quar. Na, unabhängiges Einkommen heutzutage aufbauen, das ist das Sicherste, was man machen kann. Es ist zwar, es dauert, es ist ein Aufbau, es ist langfristig, das ist kein schnell über Nacht Reichwert-Business, wenn da das jemand erzählt, rennen, ja. Mhm. Aber das ist heutzutage für mich zumindest die Form von dieser Sicherheit, die ich mir immer gewünscht habe.
Aber für dich persönlich ist trotzdem auch, abseits jetzt von der Vision, dieses Wort Sicherheit oder die Idee, die du damit verknüpfst, aber dennoch auch ein Wert, oder? Also du machst das auch schon, oder hätte ich das jetzt falsch verstanden? Nein. Es geht auch um Sicherheit, oder?
100%. Ich habe mir immer, wer wünscht sich das nicht? Also ich glaube, jeder Mensch wünscht sich Sicherheit, egal jetzt ob Frau oder Mann. Das ist ein Grundwert, etwas, glaube ich, dass wir alle, jeder möchte sich sicher fühlen. Ja? Ich glaube, uns wird nur einfach sehr viel als sicher verkauft, was nun mal halt nicht sicher ist. Ja? Und wir werden sehr erfolgreich konditioniert, auch was sicher ist. Ich habe nie verstanden, was an einer Anstellung sicher ist. Ich habe sie abgelehnt beim ORF. Ich habe mir gedacht, der kann ja jetzt übermorgen kommen und mir sagen, Frau Zimmermann, es war sehr schön mit Ihnen, aber man dachte, was ist denn daran sicher? Ich habe es nie verstanden, ja.
Ja, wobei, also gerade in Österreich oder gerade ja, in Österreich, in Europa überhaupt, wir haben halt nicht so diese Hire-and-Fire-Mentalität, wie sie in den USA ist, wo es auch gar keine sozialen Netze gibt, sondern bei uns ist eine Anstellung, also ich würde auch sagen, eben wenn du als Unternehmerin einfach bist du zielgerichteter, wahrscheinlich auch kennst deine Risiken, weißt auch, was du tust und so weiter oder kannst dich besser informieren, während du als Angestellte, da rede ich aus eigener Erfahrung, natürlich immer Ebenen über dir hast, die dir natürlich auch nicht alles sagen und deswegen kannst du das nicht alles verstehen. Klar. Und wenn es halt gerade nicht passt, dann kann man auch gekündigt werden. Ja, das passiert auch immer wieder mal. Aber dann fällst du in Österreich zumindest nicht ins Bodenlose, für gewöhnlich.
Nein, also, das natürlich ist, nicht. Ja, ja. Ich meinte nur den Aspekt der Kündigung an sich.
Ja, der Aspekt der Kündigung ist
dass ich da nicht unter der Brücke lande. Nein, also da sind wir gut aufgestellt, 100%. Aber ja, die Sicherheit der Anstellung also war für mich immer ein Mythos.
Nein, das verstehe ich. Lass uns kurz nach Bali gehen, weil da bist du ja so gerne. Und du hast mir erzählt, du hast 4 Hunde und eine kleine Katze.
Ja.
Und dein Partner ist auch dort. Und es ist anscheinend ein guter Ort für dich geworden, dort zu sein. Wir haben gerade vorher schon über Mentalität ein bisschen geredet und möglicherweise sind da in Wien. Es ist überhaupt die Hauptstadt der Grantler und auch die unfreundlichste Stadt der Welt, immer wieder gern gekürt.
Ist das so? Ist
ja,
das,
also okay. Ich weiß nicht, ob im aktuellen Ranking auch letztes Jahr war es sozusagen gleichzeitig die lebenswerteste Stadt das und die unfreundlichste.
Okay.
Also jetzt, wenn man mal das Wien rausschauen und Österreich an sich nehmen. Aber wo spürst du den stärksten Unterschied zwischen dem Mindset oder dem Lebenszugang in Bali im Gegensatz zu deiner alten Heimat, die du ja gern verlassen hast?
Also tatsächlich in der Energie. Da sind wir wieder sehr beim Gefühl.
Mhm.
Witzigerweise mit jedem Menschen, mit dem ich darüber spreche, der versteht das immer sofort. Die Menschen, die im Ausland leben, meine ich.
Ja, okay.
Das ist ganz spannend, ja. Es ist definitiv die Energie. Ich arbeite sehr, sehr viel. Also ich arbeite sicher mehr, als ich mein Leben zuvor gearbeitet habe im Moment. Das heißt, mein Alltag schaut in Bali eigentlich gar nicht so anders aus als hier vorher. Das heißt, ich sitze in meinem Homeoffice, sitze sehr vielen Calls, habe viele Termine, sitze bis spät nachts. Also da ist nichts mit Kokosnuss-Surfen und so, wie es viele dann, glaube ich, in der Vorstellung haben. Aber der Unterschied ist, wenn ich runterkommen möchte, ist die Energie dort eine andere. Die Umgebung ist eine andere als hier. Das kommt natürlich, da kommt dazu, dass ich sehr schön in der Natur lebe, dass ich andere Möglichkeiten habe. Stichwort Bali ist natürlich bekannt für Retreat-Geschichten. Wir haben das vorher kurz angesprochen, für Yoga, für Meditation. Also ich hatte dort nach meiner Meditationserfahrung in Österreich, dort dann in Bali, das wahrscheinlich, also ultimativ noch einmal transformierendste Erlebnis in Form von Shamanic Breathwork. Das hat, wie sag mal, Portale in mir geöffnet. Ich sage das jetzt echt so, das klingt theatralisch, glaube ich, oder dramatisch, aber danach ist ganz viel Gutes zu mir gekommen. Also da ist ganz viel aus mir raus, wie so einen nassen Fetzen, den du so, wie sagt man, winden?
Na, bringen.
Bringen, genau. So geht die Emotion, die angestaut ist, auch über viele Jahre, die sich in den Zellen speichert, raus. Danach bist du mal fertig. Aber also was danach alles zu mir gekommen ist, war mein Business, war mein Partner, waren ganz viele schöne Sachen, die, glaube ich, zu mir kommen sollten. Und ich muss sagen, diese Energie dort, es hat eine sehr mütterliche Energie. Bali wird ja auch Island of the Gods genannt, also die Insel der Götter, aus einem Grund. Und wirklich ganz viele Menschen, die dorthin fahren, sagen, dass irgendwie irgendwas ist, man kann das nicht so in Worte fassen. Es ist ein Gefühl, es ist eine Energie, irgendwas ist anders. Und es ist eine Energie, die sehr stärkend ist. Und aber, Achtung, was nicht auf stabilen Beinen steht. Und wenn du nach Bali kommst, musst du damit rechnen, weil so war es bei mir am Anfang, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass dich Bali runterschluckt, zuerst schön zerkaut, runterschluckt, ausspuckt in 1000 verschiedenen Teilen und du dich dann neu zusammensetzt. Dafür ist Bali bekannt. Egal, ob das Beziehungen sind, ob das berufliche Geschichten sind, weil ich bin ja mit meinem Partner damals nach Bali gegangen. Das hat sich nach 3 Monaten dort extrem dramatisch leider zerschlagen. Er wird gesucht mittlerweile auf der Insel, war im Gefängnis in Amerika, das habe ich alles nicht gewusst, hat ein Doppelleben geführt, Frauen vergewaltigt. Also das ist jetzt eine Geschichte, die ja nicht so bekannt ist. Das heißt, ich war dort nach 3 Monaten alleine und habe die Sprache natürlich nicht gesprochen, habe keine Freunde gehabt, habe keine Lieblingslokale gehabt und war dann wirklich dort sehr verloren und bin mir vorgekommen, wie hingebeamt, ja, ans andere Ende der Welt, habe so viel hier lassen irgendwie. Also das war ganz eigen und dann habe ich natürlich kurz überlegt, soll ich gehen? Ist das jetzt eine Watsche, die mir sagt, du bist hier nicht richtig, du gehörst hier nicht hin? Und dann habe ich mir gedacht, nein, wenn schon jemand geht, geht dieser Arsch da, was sicher ich nicht. Ich habe mich jetzt so gefreut auf das, ich habe mich Monate darauf vorbereitet, ich gehe da jetzt nicht. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals gesessen bin in der Nacht am Porch, also wie sagt man da, Dings meines Hauses, das ich mir gemietet habe im Freien und ich habe raufgeschaut in den Sternenhimmel und habe gesagt, ihr werdet mir schon zeigen, warum ich ausgerechnet hierher kommen habe sollen, weil Bali war die Idee von meinem Ex, nicht meine. Und das war seine Rolle in meinem Leben. So verstehe ich es heute für mich, denn ohne ihn wäre ich dort nie gelandet. Ich hätte Bali nicht am Schirm gehabt. Das war seine Idee, mit der ich mich dann sehr angefreundet habe, aber wäre er nicht gewesen, das war seine Rolle. Und so sehe ich es. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch hier wieder mutig entschieden habe, weil ich glaube, es würden nicht viele machen, dann alleine trotz so etwas zu bleiben. Und ich habe es aber gemacht und es war die beste Entscheidung.
Wow, ich hänge jetzt natürlich gerade noch ein bisschen an dieser, an wieder so quasi traumatisierenden Erlebnissen, weil ich Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ich hatte das in meinem Leben noch nie, aber ich in der Kombination, man ist auch noch wo man ja natürlich trotzdem auch fremd ist, auf vielen Ebenen, ist es, man würde sagen, herausfordernd, aber es gibt wahrscheinlich auch noch andere Worte, die dafür passen. Aber auch da höre ich jetzt irgendwie so ein Verzeihen raus. Du hast dem aber jetzt nicht wirklich verziehen, oder?
Auch da denke ich nicht mehr so viel drüber nach.
Okay.
Es ist jetzt 3 Jahre her.
Ja.
Ich weiß, dass ich eine Gabe habe, die eher Männern zugeschrieben wird. Dieses nicht. Frauen sind oft so, sie bleiben sehr stark in der Vergangenheit, weißt du, was ich meine? Und identifizieren sich sehr stark oft damit und gehen auch oft leider sehr in die Opferrolle und kommen damit in Präsenzen nicht wirklich weiter in der Gegenwart. Ja. Ich habe das nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann einfach gut, also damals, das war sehr schlimm, bitte, um Gottes Willen, ich bin jetzt kein Roboter, der nichts spürt. Ja. Aber ich denke mir, dass alles in meinem Leben für mich passiert. Und nicht mir passiert. Also es passiert für mich. Auch wenn es nicht gut ist. Und ist vielleicht schönreden. Keine Ahnung. Aber ich fahre sehr gut damit, weil ich werde immer besser und stärker und finde immer mehr zu mir dadurch. Und glaube wirklich, dass das halt so sein hat müssen, dass ich dort lande. Und dass ich jetzt einfach das schönste Leben habe und den besten Partner und meinen Zoo-Zimmermann, wie ich immer sage, der sich wahrscheinlich noch vergrößern wird. Ich glaube, dass so. Es ist alles zu mir gekommen. Es ist, wie es sein soll. Und es ist gut.
Darf ich dir noch eine ein bisschen vielleicht übergriffige Frage stellen?
Bitte.
Aber du kannst auch jederzeit Nein sagen. Aber natürlich interessiert es mich jetzt schon, weil du mir, also wir kennen uns nicht. Ich schicke das einfach noch vorne weg, auch wenn wir mal miteinander zu tun hatten und einmal einen Kaffee getrunken haben. Aber wir kennen uns nicht. Wir sind auch nicht befreundet. Also ist das jetzt vielleicht eine Frage, die überhaupt nicht passt und dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn du dich doch so gut kennengelernt hast und deine eigenen einfach irgendwie gut auch mit der Meditation dich gut gefestigt hast nach dieser ersten schlimmen Geschichte, wie kann es denn passieren, dass du diese Grenzen, die es ja dann gibt, nicht gespürt hast, nicht gesehen hast? Ich verstehe jetzt nicht, wo da diese Durchlässigkeit ist. Und du hast ja nur einen Bruchteil jetzt erzählt von der Beziehung, die ihr geführt habt mit diesem Typen, der jetzt noch gesucht wird. Aber das verstehe ich jetzt nicht.
Das ist überhaupt nicht übergriffig. Also alles gut. Das ist eine super Frage, die ich mir ja auch sehr oft gestellt habe. Denn mich verfolgen schlimme Dinge seit meiner Kindheit. Also das ist etwas, was ich immer gesagt habe, okay, habe ich was in meiner Energie, dass ich irgendwas anziehe, dass ich bestimmte Typen, also Typen Mensch anziehe, dass ich bestimmte Dinge anziehe. Habe dann auch auf energetischer Ebene Dinge trennen lassen und so. Also ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch. Ich glaube an diese Dinge sehr viel. Also das war auch tatsächlich ein Thema, das sich durch mein Leben durchzieht, ja. Gleichzeitig bin ich dann aber schon natürlich eine Person, die es nicht zu sehr ins Außen schiebt. Ich bin sehr selbstverantwortlich und sehr reflektiert und sage, okay, also was hat es mit mir zu tun? Ja, also where am I fucking up? Ja, dass das immer wieder passiert. Und natürlich, so sehr ich mich weiterentwickle, bin ich perfekt. Das heißt, das ist ein Prozess. Ja, und manche sind da vielleicht schneller. Ich habe definitiv länger gebraucht, ja. um in meine Grenzen zu kommen. Also ich glaube, das ist schon mein Hauptthema gewesen. Ja, dieses immer wieder aus Begeisterung oder Liebe dann doch zu sagen, ja, aber das meint er ja jetzt nicht so oder das ist ja nicht so. Oder dann habe ich den halt ausgehalten, also finanziert, weil er sucht ja einen Job und er hat ja gerade nichts. Und das Idealisieren dann halt so, ja. Also das war sicher ein großes Thema. Das habe ich sehr hart lernen müssen. Bist du deppert? Also ich habe einiges erlebt, ja. Aber zu diesem Typen da, dem Bali-Man, also er war nicht von Bali, aber mit dem ich nach Bali gegangen bin, da konnte ich mir, wobei, es gab Red Flags, yes, ich hätte früher gehen sollen, nämlich, dass ich einen Mann nicht finanziere, das werde ich sowieso nicht mehr machen, aber er hat mir halt Dinge versprochen und ich hatte Mitleid. Aber in dem Fall war es halt auch so, er war narzisstisch bipolar. So, und wer jetzt schon mal mit so einem Typ Mensch zu tun hat, weiß, dass ein Narzisst, also die sind hochbegabte Künstler. Das muss ich wirklich sagen. Das heißt, du kannst hochintelligent als Frau sein, du kommst da nicht drauf für einige Jahre. Ja, das ist, einem Narzissten fehlt Empathie, es ist nicht entwickelt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, es sind auch sehr gefährliche Menschen aufgrund dessen. Und das konnte ich konnte Dinge nicht wissen. Also das war nicht für mich spürbar. Überhaupt nicht. Ja, das kam wirklich wie, also out of nowhere actually. Aber man lernt dazu. Und jetzt ist aber alles gut.
Ja, aber ich finde es trotzdem, also ich finde es wow, dass du sagen kannst, er hat die Rolle, mich nach Bali zu bringen. Das ist ja auch ein Stück sozusagen Verarbeitungsweg, den man da gehen muss. Aber jetzt, okay, gut, Bali. Und du hast schon gesagt, also was das für Energie ist und warum das so viel anders ist als bei uns hier in Österreich, für dich zumindest. Das muss ja auch nicht für alle Menschen irgendwie gleich sein, aber für dich passt das so. Und hast auch schon gesagt, dass du spirituell bist und dass alles ein bisschen so ineinander greift, wenn man dir so zuhört, alles passiert für dich. Ich glaube, du sagst auch, es gibt jetzt irgendwie keine Zufälle, alles hat irgendwie in irgendeiner Form eine Ordnung. Jetzt, also würde mich vielleicht noch ein bisschen interessieren, welche Art, also bist du religiös, ist es das eine Spiritualität, dass du sagst, es gibt eine höhere Kraft, eine Macht, einen Gott oder Götter oder kannst du ein bisschen was teilen davon?
Ich weiß nicht, was ich bin. Also ich bin religiös würde ich mich jetzt, also nicht, also ich gehe jetzt nicht in die Kirche oder so. Ja. Das mache ich nicht. Habe ich auch nie getan. Definitiv glaube ich, dass da etwas ist, das uns führt. 100%. Ich habe aber keinen Namen dafür. Also ich sage jetzt nicht lieber Gott, bla bla. Also das habe ich nicht. Aber ich sage immer, es ist orchestriert von oben. Also dass bestimmte Menschen sich treffen, dass gewisse Dinge passieren. Ja, das ist wie von oben, wie wenn da einer sitzt, der sagt, so, heute knallen die mal aufeinander. So, und was ihr dann daraus macht, ist euch überlassen sozusagen. Also für mich ist es sehr geführt. Ja. Mhm. Ich glaube, dass ich Guides habe, dass ich Führer habe. Ich glaube, dass alles da ist bereits in der Zukunft. Also ich hatte ein Erlebnis in Bali mit einer ganz coolen, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll, Medium. Na, so eine, also eigentlich hat sie in die Karten geschaut, so eine Kartenlegerin. Ja. Und ich bin da aus Spaß hin, habe mir gedacht, na, das höre ich mir doch mal an. Und ich lüge nicht, keinen Scheiß, das war im März. Und sie hat so vor sich hingeprabbelt, so ein Ding, und dann hat sie sich connected, hat sie gesagt, mit meinen, also ihre Spirits haben sich mit meinen Spirits connected, ja, und sie hat die dann einfach befragt, was kommen wird, und sie hat dann gesagt, aha, also was Persönliches hat sie gesagt, ist jetzt wurscht, und beruflich hat sie gesagt, aha, also ab Juli, August, du machst irgendwas mit ganz vielen Frauen, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwas mit ganz vielen, du führst Frauen an, du wirst eine Anführerin, aber ich weiß nicht, was das ist. Und ich habe mir dann gedacht, was ist denn das für ein großer Bullshit? Ich hatte ein Männerbusiness, ich habe nur Männer gecoacht, bei mir war weit und breit keine Frau, und dann sagt sie, ich führe Frauen an. Sie hat gesagt, das wird sehr groß und sehr erfolgreich. Und ich habe mir gedacht, also so ein Blödsinn. Und dann habe ich das wieder vergessen natürlich über die Monate, und sie hat das aber aufgenommen und mir geschickt und gesagt, ich soll das behalten, damit ich mir das mal nachanhören kann. Im August desselben Jahres habe ich dieses Business gestartet. Und das ist mir aber erst eingefallen und danach. Das heißt, für mich ist das mein Beweis. Es gibt Menschen, die verbinden sich mit was auch immer Höherem, und wir alle haben es. Und wie gesagt, die einen hören es und die anderen nicht. Aber wir sind 100% nicht alleine. Mhm.
Ja, das ist ganz spannend, dass du, es gibt ja viele Begriffe dafür, wie eine Vorsehung oder sowas, also je nachdem, wo man sozusagen kulturell oder gesellschaftlich halt irgendwie herkommt. Natürlich ist es beißt sich ein bisschen damit, okay, ich bin selbstverantwortlich, bin auch sehr selbstkritisch und reflektiert und so, wenn ich dir zugehört habe. Und andererseits ist es aber geführt. Ja, also wie sehr dehnt sich denn der eigene Handlungsspielraum in deinem Zugehen aus? Also
ich glaube, wir haben alles selber in der Hand, was wir dann daraus machen, aber wir kriegen es halt. Also Fernsehen war kein Zufall. Ich habe Sprechangst gehabt in der Schule. Also dass ich mal Moderatorin werde, das war so ganz fern. Das hat so sein sollen, das war kein Zufall. Das heißt, dass ich zu irgendeinem Casting komme, wo ich dann auch noch genommen werde und so, das sind alles Dinge, die sind meiner Meinung nach geführt. Natürlich hätte ich dann aber sagen können, interessiert mir jetzt alles nicht, studiere ich weiter Wirtschaft oder werde, weiß ich nicht, eröffne ein Blumengeschäft oder was auch immer. Ja, also ich glaube, was ich dann daraus mache, ist natürlich an mir, aber es kommt viel zu dir. Und viele Chancen, glaube ich, kommen zu uns, und die einen nehmen sie und die anderen nicht. Ja, also ich glaube so. Ja, was meine ich damit?
Okay, spirituell. Nein, es ist spannend.
Außerdem ist das ja Spaß, auch manchmal so Kartenlegern und so. Ich war sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass da sowas rauskommt. Also echt nicht. Es war eher voll fun.
Ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich hätte immer die Angst, dass wenn das jetzt irgendwie, dass die mich gleich verflucht und das wirkt dann.
Also nein. Es ist wirklich,
ich hatte mal jahrelang Angst, weil mich so eine komische Frau, die auf der Marie-Hilfer-Straße Blumen verkauft und wenn du ihr keine abkaufst, okay, dann flucht sie dir irgendwas nach auf irgendeiner Sprache und da dachte ich wirklich so in mir, na,
jetzt hast du irgendwas Schwarzes über dir sitzen.
Arg, wenn das jetzt irgendwie geklappt hätte und ich habe jetzt, ich bin ja nicht ganz dicht im Sinne von rational, deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn du das so erzählst. Aber
die Frau auf der Straße, also das verstehe ich, da würde ich jetzt auch nicht, aber die suchst du dir gut aus dort, die Leute. Also da ist Bali, das ist anders als hier. Also wenn man solche Dinge machen möchte, ist Bali halt der Place to be, muss man jetzt ganz ehrlich gesagt sagen. Da gibt es schon andere Geschichten als hier.
Mhm. Abschließend vielleicht noch was, ich schaue ein bisschen auf unsere Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen.
Ich habe das null im Blick übrigens, aber ja.
Abschließend vielleicht, okay, also wir haben jetzt schon festgehalten, du wirst Millionärin mit diesem Business.
Fix. Und dann werden Hundedörfer gebaut. Fix. Da brauche ich dann gern mediale Aufmerksamkeit. Dafür brauche ich dann gerne.
Ich weiß
gerne
nicht, ob ich die kleine Zeitung ist. Ich bin bereit, Hundedörfer in Bali auch medial zu featuren.
Schau mal.
Komm ich dich besuchen, mache eine schöne Reportage
drüber. Ja, würde ich mich sehr freuen.
Aber hast du, was gibt es denn, gibt es andere Ziele und Punkte noch, die du auch fix erreichen möchtest? Oder sagst du dann, okay, wieder gibt es irgendeine Art von Veränderung, die will ich gar nicht so genau visualisieren, weil ich habe jetzt mein Business. Oder gibt es auch Dinge, du bist jetzt 43, also es ist jetzt auch, es ist auch alles offen. Das ist in dem Alter kann man alles noch tun, sage ich mal. Oder vielleicht kann man es auch länger.
Oder?
Ja, also wenn es ein Plan ist, dann auch. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so hinaus. Ich möchte nicht so einen Striptease-Podcast machen, nachdem ich dich jetzt eh schon nach deiner Partnerwahl gefragt habe. Es reicht dann auch wieder mal. Nein, aber hast du noch andere Ziele, die du heute schon wissen kannst?
Also ich glaube eigentlich, tatsächlich sind es drei Ziele und zwei davon haben wir schon besprochen, weil die sind so groß, dass sie mich sehr einnehmen. Ja, und das sind wirklich Ziele, ja, auf die ich halt eben mit dem, was ich jetzt tue, hinarbeite. Das ist zum einen mein neues Business, haben wir schon besprochen. Das ist zum anderen wirklich den Part, die Welt zu verändern in meiner kleinen Bubble, eben mit dem Tierthema. Es ist einfach mein Thema. Ich bin mehr der Tiermensch als der Menschmensch. Deswegen habe ich vermutlich auch noch keine Kinder. Aber viele vierbeinige Babys um mich. Und das dritte ist sicher die private Ebene, also die persönliche Ebene mit meinem Freund, also die Beziehungsebene, die ja, wie wir jetzt schon ein bisschen rückreflektieren haben lassen in meinem Leben, oftmals schwierig war. Mhm. Habe ich jetzt wirklich was sehr Pures, Schönes gefunden. Und da ist so die Frage, aber das weiß ich noch nicht, ja, aber da ist die Frage einfach, will ich heiraten? Also solche Dinge, ja. Will ich heiraten, will ich nicht heiraten? Irgendwie will ich schon gern heiraten. Ich glaube, ich will heiraten. Ich glaube, ich definiere das heute hier in diesem Podcast als Ziel, dass ich, glaube ich, gerne heiraten würde. Und das manifestiere ich jetzt. Und dass ich einfach ich möchte eine mega bombentolle Beziehung haben. Ich möchte, dass wir genauso uns weiter, weil wir wachsen auch sehr stark gemeinsam. Also er ist wesentlich jünger als ich, Kevin. Mhm. Wir entwickeln uns businessmäßig, jeder auf seine Art und Weise, massiv. Also es ist so spannend auch einfach, weißt du, mit einem Partner zu sein, der sich entwickeln will. Ich könnte ja nie, wenn da schon alles fertig ist mit 30 und 40, ich würde sterben, wirklich eingehen. Mhm. Ja. Das heißt, das ist so spannend und wir haben so einen respektvollen Umgang miteinander und er weiß, ich will einen Gnadenhof und das und das und das und er wird mich dabei unterstützen, also für Tiere meine ich jetzt. Das heißt, wir haben große Visionen gemeinsam und das ist ganz, ganz wichtig und ja, ich glaube, das sind so diese drei Punkte. Tiere, Millionenbusiness, Heirat.
Ja, das ist schön und da passt wahrscheinlich das auch, ohne ihn natürlich auch jemals gekannt zu haben, aber passt das wahrscheinlich auch, dass er jünger ist, weil da ist, wie immer sich seine Persönlichkeit noch entwickelt, aber wenn du jemand bist, der sowieso gern in Veränderung bleibt und ist, dann passt natürlich jemand dazu, sage ich jetzt küchenpsychologisch, wenn wir jetzt auch noch kurz, jemand dazu. Nein, der eben in seiner Entwicklung auch noch einen Reifegrad noch gerade dabei ist, zuzulegen. So.
100%.
Ja.
Wir wollen einfach gemeinsam, jetzt bringe ich mal gleich die Stimme weg, erfolgreich schöner werden. Schöner einfach im Sinne von sich immer besser zu fühlen, sich fitter aufzustellen. Das ist auch noch ein Riesenpunkt, weil ich bin es nicht. Ich schaue nur so aus, aber ich bin es nicht. Das heißt wirklich immer besser zu werden, fitter zu werden, schöner zu werden. erfolgreicher zu werden, wirklich viel Geld gemeinsam aufzubauen, was zu schaffen, was zu bewegen, ja, das und das Paar einfach massiv zu wachsen. Also das ist, ja, that's the vision.
Ja. Ich hätte schon wieder so viel Widerspruch, aber ich muss jetzt aufhören. Ich finde nur, also, aber das ist sozusagen ein globalisiertes Thema, das können wir jetzt nicht mehr aufmachen, aber ich fremdel immer damit, wenn jemand immer von Wachstum im Sinne von mehr und, also du hast es, ich glaube, du definierst das jetzt eh anders, aber ich denke mir immer, wir haben ja nur diese eine Welt, wir können nicht ständig wachsen, weil wir haben eh schon so viel weggenommen von dieser.
Aber weißt du, was ich meine? Wenn du ein ruhiges Leben möchtest, also wirklich so dieses sichere, ruhige Leben, wie ich es mir vorstelle, ich teile das eh immer wieder, wo ich ein Haus habe, wo ich die Tür aufmache und da ist dann der Esel und die Kuh, die Katzen und die Hunde, also so ein ruhiges Leben eigentlich weg vom Trubel, das ich eh jetzt schon habe auch. Genau dafür musst du aufbauen.
Ich glaube zu wissen, was du meinst. Aber wenn man dir so zuhört, klingt es im ersten Moment trotzdem nach dem puren Kapitalismus und Roller die Waldfee.
Wieso, wenn du was Gutes damit machen magst?
Ja, schon, aber zuerst musst du es ja mal, der Erfolg muss erstmal gebaut werden. Und der Erfolg ist darauf ausgerichtet, dass andere Leute was konsumieren. Sonst funktioniert diese Art von Erfolg nicht.
Das heißt, wenn du sagst, wenn sie etwas konsumieren, dass sie zum Beispiel nachgewiesen gesünder macht, ich gehe jetzt zu den Nährstoffen zum Beispiel, dass das etwas unter Anführungsstrichen Schlechtes oder Verwerfliches ist.
Ja, nein, ich sage nicht, dass es verwerflich ist. Ich habe mit Konsum,
hast du generell
habe ich ein bisschen ein Thema, obwohl ich, also schau, ich arbeite bei einer Zeitung, wir stellen eine Printzeitung her, die ist an sich schon nicht wahnsinnig umweltfreundlich, aber natürlich, wir leben davon, dass Menschen unsere Produkte, ob digital oder nicht, so kaufen, gut finden, klar, konsumieren. Klar. Sich im besten Fall eine gute Zeit, eine gute Meinung bilden, irgendwie fitter sind, um als StaatsbürgerInnen irgendwie auf der Welt zu sein. Das ist Best Case, aber natürlich ist auch ein Konsum. Aber dennoch fremdle ich ein bisschen mit diesem, okay, wenn ich nur genug Menschen dazu bringe, dass sie diese Produkte kaufen, und da hätte ich auch noch einen Widerspruch von ganz vorne, aber den lassen wir jetzt einfach auch sein.
Aber unsere Hörerinnen, du fokussierst dich sehr auf das Produkt als auf das Ergebnis, auf die Vision.
Ja, vielleicht.
Das heißt, ich verkaufe dir alles, ist mir scheißegal. Wenn ich eine Vision, also jetzt überspitzt gesagt, ja, natürlich verkaufe ich nicht alles, also ich muss schon zu 100% dahinter stehen. Aber wenn meine Vision dahinter eine gute ist, die was bringt anderen Menschen, Tieren, ist jetzt völlig wurscht, wer es ist, dann mache ich das. Weil was ist die Alternative? Ich mache nichts.
Ja, nein, für dich jetzt, ja.
Für mich, ja, natürlich. Klar. Für mich. Das heißt, mir geht es mehr um das Endergebnis und was ich damit erreichen kann, weniger, also ich muss jetzt eine Creme verkaufen, mit der du besser ausschaust, oder dir ein Kollagen geben, damit deine Knorpel stärker werden. Das ist für mich, it's part of it. Es ist ein Werkzeug. Aber mir geht es um das große Ganze, nicht so um dieses kleine Detail-Ding. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Außerdem, ich will jetzt nicht am Ende da noch judgen,
nein,
wo wir gerade...
Nein, wir judgen nicht. Wir reden, nein, alles gut.
Genau, das wollte ich ja nicht. Ich habe dich ja unter anderem auch deswegen eingeladen, weil ich einmal mit dir auch über sozusagen deine Lebensentwicklung auch reden wollte.
Wofür ich dir sehr dankbar bin. Weil du bist die Erste nach gefühlt 100 Jahren, mit der ich eben überhaupt wieder über diese Themen spreche.
Ja, dann freue ich mich auch, dass du gekommen bist. So, jetzt haben wir schon langsam, ihr hört es, wir läuten langsam das Ende ein. Es war ganz toll, dass ihr so lange dabei wart.
Dankeschön.
Kathi, vielen Dank für deine Zeit und deine persönlichen Gedanken und Einblicke. Es hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön für die Einladung. Same to you. Und ich hoffe, ich sehe dich in Bali mal.
Ja, wir werden sehen. Die Hundehotels, nein, Hundehäuser.
Ja, auch schon vorher gern.
Ja, vielleicht zieht es mich da mal hin. So, bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Wie gesagt, dass ihr dabei wart. Alle Infos zu Kathi in den Shownotes verlinke ich das, wo man ihr folgen kann oder einfach ein bisschen auch schauen kann, wie ihr Leben so aussieht. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.